Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.
So, hier ist Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt. Zu Gast ist Hermann Grüneberg. Er ist Stipendiat der Kunststiftung und gerade zu sehen in der aktuellen Ausstellung mit dem schönen Titel Verwandelt. Da steht nur über ihn Plastik. Was das heißt, werden wir heute klären. Es geht in der Ausstellung um Verwandlung, um Wirklichkeit, fantastische Sachen, um Erdachtes, um Zweifel, um Trauer und Glück. Über Hermann Grüneberg muss man sagen, dass er 1983 in Weimar geboren wurde, dass er sein Abitur in Eisenach gemacht hat, dass er ein Wanderjahr in Europa gemacht hat, 2003, vielleicht kann er dazu was sagen, was das heißt, eine Holzbildhauerlehre, dann Absolvent, ein Studium an der Burg Kirchenstein im Bereich Plastik und Keramik, wieder eine Reise, diesmal nach Amerika, Diplom, Meisterschüler und jetzt eben hier zu sehen in der Ausstellung. Viel gemacht, ich habe sehr viel über dich gelesen, wir sind beim Du, weil wir uns vorhin schon so nett begrüßt haben. Sehr viel auch im öffentlichen Raum, auch dazu kann man vielleicht was sagen. Aber heute und hier geht es eigentlich um Engel, das betrifft sein aktuelles Werk, seine aktuellen Arbeiten. Das sind ja, wenn man so will, die Engel sind ja eigentlich die schönsten Figuren der Kunstgeschichte generell. Aber wie oft auch in der aktuellen Kunst oder in der zeitgenössischen Kunst oder in der modernen Kunst sind Engel auch ohne Botschaft, ohne höhere Weihen, ohne Schönheit. Und das Mystische funktioniert nicht mehr. Das ist dein Thema. Und natürlich muss man sich bei einem solchen Thema die Frage stellen, gibt es denn überhaupt noch Trost für dich?
Also auch meine Engel sind noch oder haben noch Schönheit, haben noch Schönes an sich. So empfinde ich das jedenfalls. Aber es ist schon richtig, dass es keine Figuren sind, die jetzt noch mit einer Schriftrolle oder einem ganz expliziten Sendungsversprechen auftreten. Ich denke, das Engelbild im Heute hat sich insofern gewandelt, dass wenn man von diesem Sturz der Engel sprechen mag, dass es eher ein Sturz in das Innere des Menschen, ein Sturz in das Innere der Seele gewesen ist. Das heißt, die Verortung dieser Figur ist einfach jetzt eine ganz andere.
Wie bist du auf die Idee gekommen, dich mit diesem Thema zu beschäftigen?
Ich denke, eben genau dadurch, dass der Engel so eine Figur ist, die jedenfalls in meiner Interpretation so etwas Verborgenes, etwas Ungesehenes zum Ausdruck, zur Darstellung bringt. Ich denke, das ist ein Symbol. Das ist das Engelsymbol des Heute, ist eigentlich eher ein Symbol der Darstellung. Also es wird das Nicht-Gekannte, das Verborgene, kommt zu einem Bild und diese Ideen werden zu Bild und werden in dieser Weise zur Wirklichkeit. Und ich glaube, genau in dieser Setzung ist diese Figur einfach dem Künstler sehr nahe, der ja permanent um Darstellung bemüht ist und auf der Suche nach Bildern.
Ja. Was sehen deine Engel?
Ja, ich denke schon, dass diese Figuren einfach, sie sehen auch das, was ich sehe. Sie kommen ja aus mir, es sind Kreationen aus meinem Unterbewusstsein. Das heißt, sie sind Teil meiner selbst und geben dadurch vielleicht nur einen anderen Blick auf die Welt, wie sie ist, auf die Wirklichkeit. Mhm. Wenn man jetzt diesen Figuren so viel Lebendigkeit zusprechen möchte, dass sie etwas sehen können.
Ich habe gelesen in einem, entweder war es ein Antragstext oder ein Text von dir, dass es sehr viel sozusagen um Selbstbezüglichkeit und Gleichgültigkeit geht. Ja. Das sind so Themen, die dich beschäftigen oder die das Werk auch ausmachen oder die sich wie ein roter Faden so durchziehen. Warum ist das so?
Das ist in gewisser Weise ein Bild, was mir zugefallen ist, in einem Roman, Alles hat seine Zeit von Knausgard, wurde einfach diese Differenz, diese Spaltung von Engel und Mensch sehr plastisch beschrieben. Und für mich war das diese Gleichgültigkeit, dieser verstellte Zugang, ja, war einfach ein Ausgangspunkt, um den modernen Menschen und seine seine schwierige Beziehung zum Mysterium zu zeigen, darzustellen. Ich habe aber auch als jetzt Bildermacher erlebt, dass es sehr schwer ist, eine Figur mit Gleichgültigkeit zu belegen. Und, aber ich denke auch, dass es jetzt, ich würde es nicht mehr so wichtig in diesem Bilderzusammenhang nehmen. Es war nur einfach einer von meinen Ausgangspunkten.
Mhm. Gibt es Vorbilder für dich? In diesem, wie gesagt, wir haben ja darüber gesprochen, dass das natürlich das ein Symbol oder ein Sujet der Kunstgeschichte ist, die natürlich sehr viel bearbeitet worden ist, sozusagen im herkömmlichen, aber auch sozusagen im modernen Sinne. Immer wieder ging es um diese Wesen. Gibt es Sachen, die dich da inspiriert haben bei der? Man müsste es jetzt eigentlich an den Objekten selber fragen.
Also es gibt natürlich viele Bilder, die vorher gewesen sind, viele Bilder, die ich gesehen habe, und das reicht von der Höhlenmalerei bis zu zeitgenössischen Positionen. Das ist auf allen Flecken der Erde. Also das sind alles die Bezugspunkte, die zu setzen sind. Für mich sind sicherlich die stärkeren, oder auf mich machen sicherlich stärker Eindruck Arbeiten, die sehr direkt und sehr aus dem Unterbewussten an die Bildfläche erscheinen. Also das kann dann auch bei der Kinderzeichnung beginnen oder bei den Malereien von Kranken oder irgendwelchen Spaßvögeln. Das sind jedenfalls Arbeiten, die mich häufiger stärker berühren als so sehr konzeptionelle Verschachtelung in Kunstdingen. Was das Motiv des Engels angeht, ist sicherlich auch, ich meine, ich habe verschiedene Texte gelesen aus alten jüdischen oder biblischen Schriften. Da war die Engelfigur tatsächlich auch was anderes als dieses Renaissance- oder barocke Gebilde, was wir so im Allgemeinen kennen, nämlich auch ein sehr furchteinflößendes, schreckliches Ding, vom Feuer umgeben mit vielen Augen und Flügeln. Und da habe ich wahrscheinlich dann die größeren Nähen zu meinen Arbeiten gefunden.
Mir kam auch sofort in den Sinn, also eher sozusagen die sogenannte außereuropäische Kunst, also vielleicht so ein bisschen Südamerika spielt da so ein bisschen mit rein. So könnte man sich denken, wenn man deine Arbeiten sieht.
Ja, ich habe diese Arbeiten natürlich gesehen und sie haben einen großen Eindruck auf mich hinterlassen. Gerade solche Arbeiten, die von einer Aufladung leben. Ich entsinne mich an einen, ich glaube, es ist eine Teufelsfigur in Potosí, einer bolivianischen Silbermine, die von den Arbeitern dort in alltäglicher Weise mit Gaben belegt wird und dadurch eigentlich auch sich weiterbildet. Also alle diese Zugaben bleiben an dem Objekt verhaftet und dadurch ist eine sehr starke Aufladung dieser Figur wahrnehmbar. Es gibt natürlich einen ganz großen Unterschied zwischen meiner Arbeit und Arbeiten aus solchen kultischen Zusammenhängen. Ich bin Künstler, mache Kunstdinge. Und ich glaube, dieser Kosmos, über den wir da gerade denken, der entsteht aus einer anderen, mit einem anderen Ursprung, nämlich aus einer Spiritualität heraus. Mhm. Das ist, es braucht für diese Art von Bildung kultischer Gegenstände natürlich ein ganz anderes Konstrukt, was ich nicht habe und auch nicht in meine Arbeiten trage.
Bist du da gewesen in den Ländern?
Ja.
Ja? Also auf einer Reise oder wie?
Das war die von Ihnen genannte Amerikareise, die ich damals mit meiner Freundin, heute Frau, zusammengetan habe.
Also es war eine Amerikareise, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Also das war eine durch Südamerika, nicht durch Nordamerika,
wie man wir sind
so in, denken vermocht hätte.
Ja. Okay. Die Großmutter meiner damaligen Freundin ist verstorben und hinterließ ihr eine überschaubare Erbschaft. Und ich studierte gerade im ersten Jahr an der Kunsthochschule in Halle. Sie rief mich an: Hermann, wie sieht's aus? Wollen wir nach Amerika? Wollen wir eine Reise machen? Ich habe ein bisschen Geld. Wir lebten damals noch in einer Fernbeziehung.
Ach so.
Zur Umsetzung kam das dann in folgender Weise, dass wir in Bremerhaven in ein Containerschiff gestiegen sind und erst mal 2 Wochen auf dem Ozean unterwegs gewesen sind und dann von den USA, von Charleston bis nach Buenos Aires in Argentinien zusammen ein knappes Jahr auf Reisen waren.
Oh, das heißt, kam diese Reise zum richtigen Zeitpunkt für dich als Künstler? Oder ist das jetzt übertrieben formuliert? Oder?
Also ich glaube, im Nachgang ist diese Reise nicht bestimmt durch den Einfluss, die sie auf meine Künstlerschaft, nicht in erster Linie jedenfalls, auf meine Künstlerschaft gehabt hat, sondern vielmehr eigentlich ist sie das Symbol der Beziehung zu meiner Frau, die sich mit dieser Reise als große Versicherung und als großes, als ein großes Sich-Einig-Werden eigentlich gezeigt hat. Also am Ende dieser Reise stand eine Verlobung und ich glaube, das ist erstmal ein ganz guter Ausgang, wenn man es geschafft hat, ein Jahr lang auf wirklich sehr engstem Raum in nahezu permanenter Zweisamkeit zu sein und sich immer noch gern zu haben im Mut zu nachher. Das funktioniert ganz gut, ja.
Was treibt dich als Künstler an? Also wir haben schon über Wege gesprochen, auch über sozusagen über Ansichten und über Möglichkeiten. Aber was ist sozusagen der Antrieb für das, was du machst?
Ich habe mir, denke ich, schon über die Jahre eine so große Selbstverständlichkeit in der Bilderzeugung angewöhnt, dass das zu einem großen Teil meine Persönlichkeit ausmacht, dass ich mich über diese Form ausdrücke. Also wenn ich lange nicht die Gelegenheit bekomme, zu arbeiten und zu Bilderzeugnissen zu kommen, dann spiegelt sich das ganz deutlich auf mein Befinden wieder. Und das ist für mich ein guter Grund, ein Leben zu führen, ein Werk zu machen, Bilder zu hinterlassen. Das gibt mir schon ein sehr gefestigtes Fundament gegenüber den ganzen Zweifeln, die da noch vorhanden sind.
Sind das immer Bilder, die sich sozusagen auf dieses fremde, unenthüllbare, unsichtbare, andere, was jetzt die aktuelle Arbeit ausmachen, immer wieder einfließen in diese Dinge? Also ist das das, was dich interessiert?
Nein, ich denke, meine Bilderwelten sind ganz stark abhängig von meinem Erlebnissen, meiner Welt, wie sie mich umgibt und den Dingen.
Aber wie ist die Welt jetzt gerade, heute, im Jahre 2020?
Es ist so, dass ich gerade sehr intensiv eigentlich die Vereinfachung im Bild suche. Ganz begleitend ist das Kreieren von Gesicht, von Abbild. Und für mich ist das Kunstmachen, das Bildermachen eine auch Loslösung von der Wirklichkeit. Insofern, dass ich nicht auf das Weltgeschehen schauen kann, nicht über Politik nachdenken kann und daraus zu Bildwerken komme, sondern ich versuche eigentlich in diesen Medien des Bildermachens etwas zu finden, was größer ist als diese Zusammenhänge, etwas, was stärker ist als und trotzdem alles erklärt oder trotzdem seinen Grund hat.
Bist du ein glücklicher Mensch, wenn du so solche Privilegien für dich hast, was andere nicht haben, die sich eben mit diesen Dingen beschäftigen müssen oder?
Also es ist ja nicht so, dass ich mich nicht damit beschäftige.
Aber es würde dich nicht antreiben jetzt sozusagen. Also es würde, brauchst sozusagen eine Gegenwelt in der Kunst.
Ja, es ist für mich, finde ich, jedenfalls an der Stelle sehe ich keine Handlungsfähigkeit für den Künstler. Ich kann die Welt, könnte ich in Politik Dingen verändern, wenn ich politisch agiere. Mit der Kunst kann ich, muss ich, ist das irgendwie ein anderer Ansatz. Also da, damit möchte ich natürlich trotzdem die Welt beeinflussen, möchte trotzdem einen Teil eingeben, aber ich glaube nicht, dass per se dass das dieselbe Sprache ist. Die, ja. Mhm.
Weil diese stürzenden Engel oder die Engel, die du schaffst, mit diesen Metaphern aufgezogen sind, auch können ja auch Boten der Apokalypse sein. Das ist ja schon ein Motiv in dieser Zeit, wo man nicht recht weiter weiß und wo uns so viel über uns hereinbricht, wo man eben dieses Mystische, das Tröstende eben auch sozusagen ein wenig fragwürdig geworden ist, weil uns das nicht hilft. Also das kann man ja aus deinen Arbeiten und aus dem, was du über deine Sachen sagst, ja auch herausfiltern. Und das ist ja auch ein bisschen der Punkt.
Ja.
Ich habe dich am Anfang nach Trost gefragt.
Da ist mir dieses Narrativ der Apokalypse, das ist mir jetzt nicht so eigen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt eine Apokalypse vorstelle, in Anführungsstrichen, dann ist das eine ganz konkrete Situation sein. Ja. Machtübernahme der neuen Rechten und wie ist damit umzugehen. Aber das ist einfach da hilft es auch nicht, das mit mystischen Bildern zu belegen, sondern das braucht eine ganz konkrete Antwort, eine ganz konkrete Sprache. Deswegen möchte ich an der Stelle eigentlich nicht diese Bezugnahme, dass die jetzt ein Untergangsszenario in irgendeiner diffusen Form signalisieren, das würde ich dann lieber ganz konkret aussprechen wollen. Mhm. Das Bild, die soll eigentlich wieder mehr auf den einzelnen Menschen und seine Gefühlswelten, seine Situation in der Welt, losgelöst von diesen gesellschaftlichen Fragestellungen, ich denke, mehr sein als das.
Wie müsste dieser Mensch eigentlich sein heutzutage? Also wir haben über viele Sachen gesprochen, die mir auch auf den Wecker gehen. Also wir haben über Selbstbezüglichkeit gesprochen, wir haben über Egoismus gesprochen, wir haben sozusagen über Vereinzelung, Gleichgültigkeit gesprochen. Das sind große Themen, die in der Gesellschaft heute immer wieder eine Rolle spielen, die auch herausgefordert werden, wo man sagt, man braucht doch jetzt einen anderen Umgang und man braucht auch jetzt Halt und jetzt kommt die Pandemie und wie verhalten wir uns dann? Und dann merken wir aber plötzlich, dass uns das gar nicht mehr oder vielen von uns gar nicht mehr so eigen ist, sondern dass man sozusagen versucht, immer wieder in der Mühle weiterzumachen und voranzukommen und dann bleibt halt einiges auch auf der Strecke. Also das ist ja ein großes Thema eigentlich.
Sicherlich.
Nächstenliebe könnte man auch darüber schreiben. Mhm. Was ja nur noch was für ein Gottesdienst manchmal ist. Mhm.
Ja, ich denke, so wie Sie den Menschen beschreiben, so ist er. Und dazu kommt noch seine Sehnsucht, gerade nach Bereichen, Themen, Dingen, die ihn anders berühren, die anders zu verorten sind, eben im Spirituellen. Und dadurch, dass wir natürlich eine Zeit erleben, in der das Religiöse und die Institutionen der Kirche mehr und mehr in den Hintergrund geraten, erleben wir ja tatsächlich solche geradezu absurden Blüten von neuen Mythen, die mit einer Erzählung daherkommen, die so wenig von Fundament und Sinnhaftigkeit getragen ist, aber trotzdem noch ganz viele zu Gemeinschaften formiert. Ich denke, die Sehnsucht nach Dingen dieser Art ist ungebrochen. Es ist natürlich die Frage, wo finden die Menschen zu ihrem Glauben? Wo können sie ansetzen? Ich glaube oder ich denke, dass Glaube in gewisser Weise eine Art Wirklichkeitsentzug ist, aber durchaus auch ein positives Konstrukt sein kann, einfach weil es zur Stärkung der Menschen dienen könnte. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die die Belanglosigkeit des eigenen Seins, die Belanglosigkeit von allen Dingen ertragen können. Es gibt wenig Leute, die alles mit offenen Augen sehen und ertragen können. Das heißt, es muss an Stellen Dinge geben, an die man einfach glaubt und Dinge, die man auch weglässt, um trotzdem aber auch zu einer zu einer Handlungsfähigkeit zu geraten.
Bist du ein gläubiger Mensch? Das müsste man natürlich jetzt, drängt sich auf die Frage dazu.
Ich denke, mir ist eine Offenheit eigen, die spirituellen Dinge angeht, was nicht bedeutet, dass ich jetzt Zugänge zu esoterischen Konstrukten oder sowas habe. Ich kann über die erste Wanderschaft sprechen, die ich, die in meiner Vita, in meinem Lebenslauf erwähnt wurde. Die machte ich als 19-Jähriger, nachdem ich Zivildienst gemacht habe, sowas wie die Erfahrung von Arbeit am eigenen Leibe erlebt hatte. Das sorgte dafür, dass ich dann irgendwie, dass ich ganz stark das Gefühl in mir formte, ja, aber jetzt muss erstmal was anderes kommen. Und ich fand dann eben zu dem Weg, okay, ich breche alles ab und mache mich auf den Weg mit offenem Ausgang. Und dann war ich ein paar Monate mit Autostopp und so weiter auf der Straße, bis ich dann irgendwann an den Pyrenäen war und sich eher zufällig durch die gegebenen Situationen, dass ich dort auf einmal andere gesehen habe, die zu Fuß unterwegs gewesen sind. Es gibt ja da diese Infrastruktur der Pilgerei. Mhm. Und das war für mich eine ganz glückliche Fügung, weil sich das Leben als Pilger ganz anders anfühlt als das Leben als Landstreicher, meinetwegen. Mhm. Das ist eine ganz andere Rollenbesetzung, die dort stattfand. Ab diesem Moment bin ich eigentlich nahezu täglich gelaufen und das auch ein ganzes Jahr. Und das bedeutet, wenn jemand jeden Tag läuft und so viel Zeit mit sich ist, dann passiert das ganz automatisch, dass einem ein Gefühl angeht, dass man in einem gewissen Verhältnis zur Welt und zu den Dingen steht, auch das Gefühl des Getragenseins, wenn der Lauf der Dinge einem glücklich widerfährt. Und das denke ich schon, dass das auch so ein bisschen ein Ursprung meiner gewissen Sympathie oder Grundoffenheit gegenüber solcher Dinge, die sich nicht gleich erklären lassen, darstellt.
Also es war eine Pilgerreise zu einem selber, die aber sozusagen aufgeladen war mit dem Erkenntnisgewinn durch das, was einem begegnet ist. Mhm. Mhm. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, es war jetzt nicht und das machen ja wenige Leute, es fand natürlich statt auf der Infrastruktur oder auf den Wegen von tausendjähriger Geschichte, christlicher Geschichte. Mhm. Das sind natürlich die Blitze, die kamen, die da waren. Ich komme auch aus einem Pastorenhaushalt. Das kommt auch noch dazu. Aber um dem gleich zu begegnen, ich habe nicht zu einem hingebungsvollen, bedingungslosen Glauben an Gott, nicht mal zu einem Engel gefunden, aber ich beschäftige mich damit.
Aus Grund dieser familiären Verbindung, nicht? Oder aus der Abnabelung, oder warum nicht?
Wer kann das sagen? Wer weiß, warum? Also wie findet man zum Glauben? Das Praktizieren war nicht mein Weg.
Es
gibt Unterschiede. Sicherlich dadurch, dass ich aus diesem Kontext entstamme, passierte mit der jugendlichen Revolte der Entschluss, dass ich kein Kirchgänger bin.
Und also dein Vater war Pfarrer in Weimar?
Oder wo? Nein, in der Nähe von Gera auf einem Dorf hat er seine erste Gemeinde gehabt.
Ja. Ah. Also aus einem sehr Pfarrershaushalt und dann sozusagen den eigenen Weg gemacht. Und richtig so mit junger Gemeinde und wie man sich so vorstellt?
In meinem Falle jetzt? Ich würde mal sagen, bis 13 oder 14, dann wurden wir in Ruhe gelassen.
Und dann war Schluss. Und dann bist du aber sozusagen über Umwege und über Erkenntniswanderung doch wieder bei dem Thema gelandet. Aber auf deine eigene Weise.
Ja, das kann man sicherlich so sehen. Ich habe eine gewisse thematische Nähe und es ist sicherlich auch so, dass auf dieser Wanderschaft waren meine Museen oder die Orte, die mir einen Ruhepunkt verschafft haben, waren ja immer die offenen Kirchen in diesen Orten. Das heißt, ich habe da ein Jahr lang eigentlich als junger Mensch auf der Suche nach irgendwas, die Bilder, die mir jetzt aus Kunstwelten begegnet sind, waren in den sakralen Räumen. Und ich denke, das war sicherlich auch ein Grund, warum ich dann im Anschluss an diese Reise auf diesen in gewisser Weise ja fernen Gedanken einer Holzbildhauerlehre gekommen bin. Aber waren natürlich die Altäre sind mir vertraut geworden.
Ich wollte gerade sagen, das muss man ja auch lesen können. Also nur sozusagen, und das konntest du ja offenbar. Also konntest du es ja für dich übersetzen, was du da sagst. Und daraus entstand dann der Berufswunsch, das zu machen.
Ja, das...
Aber jetzt kein Herrgottschnitzer zu sagen, sondern ein damit umzugehen.
Nein, das war ich bestimmt nicht. Ich war eher eine Zumutung für die Meister der Bildhauerzunft.
Warum?
Ja, ich wollte natürlich an der Stelle in unserer Zeit sein. Und das ist eine... diese Situation habe ich auch an dieser Schule, in der ich mich dort befunden habe, nur bedingt vorgefunden. Und ich habe schon sehr gestaunt, auf welche Weise Provokation stattfinden kann. Und das ging aber tatsächlich recht einfach.
Aber was ist sozusagen für dich, was bedeutet für dich sozusagen sowas wie Halt zu haben oder sozusagen wie Zugehörigkeit zu haben? Wir haben ja sehr viel über dieses aus den Fugen sein geschworen. Ich höre so ein bisschen raus, dass sozusagen aber auch sozusagen also der Weg zur Kunst und über die Kunst und diese Wanderung und so weiter, wie wichtig das war, hat das auch Halt gegeben, dass man sagt, also die Kunst ist letztlich sozusagen für mich selber auch das, was ich machen will und wo ich mich auch wohlfühle in dem, was ich tue und in dem, was ich aussenden kann. Ja, und das ist ja sozusagen kann ja auch ein sehr geschützter Raum sein. Du hast das vorhin beschrieben, dass du bestimmte Dinge, Nachrichten oder sozusagen Welt und Dinge, die sich da passieren, vielleicht auch gar nicht so ran ist oder es filtert das oder anders für dich übersetzt. Ist die Kunst der Halt, den du brauchst? Deine Arbeit? Oder gibt es auch noch anderen?
Also ich denke, es kann gar nicht oft genug genannt werden, dass so eine Biografie, ein Weg, der über solche Ausbrüche, wie jetzt auch diese Wanderung vielleicht genannt werden kann, und auch, dass die Entscheidung für ein Leben als in Künstlerschaft, dass das einen Ausgang, einen Ursprung braucht, der in der Familie, der von der Elternschaft gepflanzt und gesetzt wurde. Es geht um ein Grundvertrauen, ein Selbstvertrauen in sich und in die in die Richtigkeit seines Tuns. Und das ist ein Geschenk, was mir widerfahren ist. Ich glaube, ich wurde an vielen Stellen sehr stützend und habe sehr viel Stütze erfahren. Ich bin vielen Leuten begegnet, denen genau dieses Fundament fehlte. Und dadurch wurden Fragestellungen, Problemstellungen viel kräftiger, stärker und verhindernder. Ich habe mitunter ja fast mit einer provokativen Leichtigkeit die Dinge gemacht, die ich machen wollte, die mir begegnet sind. Also ich denke, der Halt durch die Familie, durch die Kindheit in geschützten Konstellationen ist ein sehr wichtiges Gut.
Hat dein Elternhaus verstanden, was du dann machen wolltest?
An welcher Stelle?
Naja, diese Begegnung mit der Kunst und dass das dann doch Beruf sein sollte. Was sagt denn dein Vater, wenn du ihm deine Engel zeigst?
Wir haben tatsächlich noch nicht über meine Engel gesprochen. Ach, okay. Auch nicht. Vielleicht steht ein pseudotheologisches Gespräch mal aus. Aber ich bekomme jedenfalls großen Zuspruch. Sie sind begleitend und sie sind auch stolz über die kleinen und größeren Erfolge, die mir und uns widerfahren.
Und diese Herkunft sozusagen, Mitteldeutschland, Thüringen und so weiter, wie wichtig ist das für dich? Ist das sozusagen so ein Anker in dieser großen Kulturlandschaft, da verankert zu sein und damit dritten zu sein? Also auch so dieses Abgewandte von den großen Städten und Metropolen. Gibt es hier einen anderen Umgang damit? Würde mich jetzt ganz persönlich mal interessieren.
Mit solchen Themen?
Nein, nur überhaupt mit Kunst.
Also ich bin natürlich, ich lebe hier in Halle in einer Konstellation, die eine Kunstwelt ist, auch natürlich eine künstliche Welt. Das heißt, die Begegnungen, die mir widerfahren sind, passieren in diesem Milieu und das zu einem hohen Teil. Ich glaube aber genauso, dass mir das in anderen Orten dieser Welt genauso herleitbar wäre. Und ich stehe mit einer sehr großen Bereitschaft auch dem Wechsel gegenüber. Es hat sich noch nicht ergeben. Und die Dinge sind in Familie auch ein bisschen verlangsamt oder ein bisschen nicht ganz so leichtfüßig zu treffen, wenn es um Veränderungen geht. Aber ich habe mich auch gerade in jüngster Zeit da wieder mit meiner Frau versichert, dass wir da eigentlich sehr in derselben Grundhaltung auch einem größeren Wechsel gegenüberstehen.
Und künstlerisch, was ist da demnächst zu erwarten noch? Vielleicht so als Ausblick?
Also womit ich mich gerade beschäftigt habe, da wurde jetzt am vergangenen Wochenende schon, ich würde mal sagen, eine Art Zwischenergebnis präsentiert. Das war eine Arbeit, die sich auf eine andere bezog, nämlich auf eine Videoarbeit, wo eine Künstlerin, Ter Heine, sich mit Klagegesängen aus dem finnischen Raum beschäftigt hat, eine Art Liedgut, was in Verschüttung geraten ist. Und jetzt gibt es Workshops, die dieses Brauchtum versuchen wieder zu reaktivieren. Und das ist eine ganz expressive Musik. Mhm. Und diese Arbeit hat mich eigentlich dazu gebracht, auch mal die Figur beiseite zu lassen und ein Gefäß zu machen, ein gedeckeltes Gefäß in größeren Ausmaßen, an dem sich die Rhythmik im Außen, dem Rhythmik, die in diesen Gesängen, in diesem Singsang wieder findbar ist, die Rhythmik sich in Ornament abbildete. Mhm. Und zum anderen auch dieses Ritual der Überwindung, der Befreiung, des Loslassens in diesem auch schon wieder sehr klassischen, ja, so eine Art Urnenbild eigentlich, dass sich diese Überwindung plastisch zeigt, das Trauma wird eingeschlossen und gedeckelt, ist damit konserviert, aber schafft auch die Möglichkeit zum Übergang, zur Loslösung von diesen, das ist auch, hat Nähen natürlich auch zu,
wieder sowas,
ja. Wieder sowas, ja.
Das ist dein Thema. Alles klar. Vielen Dank. Das war ein sehr schönes Gespräch.
Vielen Dank. Danke.
Ich danke Ihnen.
Neuwerk, der Podcast der Kunststiftung.